Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, der Personalgespräch-Podcast. Ja, wir sind mittlerweile schon bei Folge 12 angekommen und heute wird es datengetrieben. Unser Thema lautet nämlich heute People's Analytics, wie Daten die Personalarbeit verbessern. Wir möchten schauen, dass es nicht nur beim Bauchgefühl bleibt, sondern auch datengetriebene Entscheidungen im HR-Bereich gibt. Und ja, wir schauen uns an, wie People Analytics die HR-Welt verändert und warum es nicht nur ein Tool für Großkonzerne alleine ist, sondern halt eigentlich jede HR-Abteilung definitiv besser macht. Und ja, aber wir sind, oder nein, wir fangen jetzt vielleicht einfach so mal an. Ich bin auch nicht alleine heute. Wir sind ja hier immer zu zweit unterwegs bei dem Podcast. Und Daniel Müller ist heute auch wieder bei mir. Hallo Daniel.
Hallo Patrick.
Und ja, wir gehen mal vielleicht direkt ins Thema rein und sagen den Zuhörern und Zuhörern vielleicht erstmal, was ist People Analytics überhaupt? Da geht es nämlich darum, die Analyse von HR-Daten so aufzubereiten, dass man hier auch eine Entscheidungsunterstützung bekommt. Ob es in der Fluktuationsanalyse ist, ob es Recruiting-Daten sind, ob es Engagement-Scores sind, das ist ganz egal eigentlich. Es geht einfach darum, eine evidenzbasierte Entscheidung treffen zu können und ja, dementsprechend halt Frühwarnsysteme zu etablieren, jetzt gerade bei Fluktuationsanalysen, dass man halt eine Fluktuationsrate nach unten drückt. Das ist, glaube ich, immer so das Ziel eines Unternehmens, weil man gibt vorne im Recruiting immer sehr, sehr viel Geld aus, nicht nur mit den Kampagnen, die man nach außen streut, sondern natürlich auch mit den internen Prozessen und möchte dann natürlich auch im besten Falle die Mitarbeiter lange ans Unternehmen binden und braucht dafür natürlich dann halt eine sehr, sehr geringe Fluktuation. Dementsprechend braucht man halt auch ein Frühwarnsystem, warum es zu Fluktuationen kommt. Und genau, das wollen wir uns heute mal anschauen. Da vielleicht mal direkt die Frage an dich, Daniel. Bist du da in der Vergangenheit schon mal in Berührung gekommen mit so evidenzbasierten Systemen oder ist das so ein Thema, was du aktuell noch nicht so betreut hast?
Ja, also mit den Begrifflichkeiten, dass es dafür schon eigene Begriffe gibt, war mir noch nicht so bewusst. Habe ich jetzt im Vorfeld vom Podcast halt nochmal auch mitbekommen. Bin natürlich immer ein Verfechter, habe schon immer gesagt, kenne deine Daten, ne? Das ist wichtig, ja, weil du musst es halt messbar machen. Und jetzt gerade auch mit KI kann man so viele Dinge halt machen. Dann sind die Aufbereitung von großen Daten halt nicht mehr so eine große Herausforderung. Früher war das einfach etwas, was auf der Strecke geblieben ist, weil ich einfach nicht die Zeit hatte, weil ich nicht die Möglichkeiten dazu hatte. Und jetzt ist das natürlich, die Ausrede kann es nicht mehr geben, sondern das ist überhaupt kein Thema. Das kann man jetzt auswerten, muss man gar nicht alles selber machen. Aber generell muss man aber grundsätzlich sagen, für eine Veränderung, wenn ich die Zahlen auch messen muss, möchte, dann muss ich sie auch erfassen und muss sie auch pflegen. Ja, shit in, shit out. Wenn ich nicht sage, okay, warum hat der Mitarbeiter mich verlassen? Warum hat der Kandidat nicht bei mir angefangen? Warum hat sich dieser Kandidat für mein Unternehmen entschieden? Ja, warum ist der nach 3 Monaten gegangen? Warum ist der erst nach 10 Jahren gegangen? Ja, wenn ich auch diese Feedback-Kultur, ich muss mir halt ansehen, warum haben Mitarbeiter sich für und gegen mich entschieden? Muss danach fassen. Ich muss messen, wie viele Bewerbungen habe ich überhaupt reinbekommen? Wie viele Mitarbeiter habe ich davon eingestellt? Wie viele Vorstellungsgespräche habe ich geführt? Ja, wie viele sind im ersten Gespräch gewesen, im zweiten Gespräch, im dritten Gespräch? All diese Dinge muss ich halt wissen. Und das macht natürlich auch Arbeit und erfordert auch eine Strategie und ein Konzept, dass ich auch diese Daten erfasse. Das, ne, will nicht jeder. Also da muss ich auch meine Mitarbeiter anhalten, dass sie diese Daten auch pflegen, weil das beste System, ja, hilft nichts, wenn es nicht gepflegt wird und auch genutzt wird. Das ist es. Und wenn ich mir die Zahlen auch nicht angucke, bringt es mir auch wenig, ja, weil vor allen Dingen dann ist die Akzeptanz meiner Mitarbeiter auch nicht so da. Die pflegen diese Daten ein und dann guckt sich die nachher keiner an und reagiert auch nicht darauf. Und dann ist es halt sehr, sehr schade und dann wird halt so ein System auch dann boykottiert von den eigenen internen Mitarbeitern, die dann auch sagen, immer zu, da guckt eh keiner drauf, ich mache mir die ganze Zeit immer die Arbeit und Statistik und frage, woher haben sie den Weg zu mir gefunden und, ne, und ich, wenn ich auch mehr eintrage und dann auch ein bisschen mehr Informationen gebe, warum jetzt vielleicht ein Kandidat sich gegen uns entschieden hat, ein Mitarbeiter bei uns gekündigt hat, ja, das macht Arbeit, ja, und da muss ich auch mal hin drauf schauen und das geht halt nicht mal nur mit einem Satz und mit einem Kürzel, sondern da muss ich noch mehr eintragen. Und wenn man dann merkt, das wird gar nicht so angenommen, das wird auch gar nicht so eingefordert, ich sehe den Sinn gar nicht dahinter, weil damit nicht gearbeitet wird, das führt nicht zu einer Verbesserung der Gesamtsituation, da müssen wir halt genau hinschauen. Da muss auch die Führungskraft ganz klar das erklären, warum Dinge gemacht werden müssen, ja, den Sinn dahinter und auch dann kontrollieren und auch Nutzen der Zahlen und auch mal regelmäßig. Man kann auch in jedes Team-Meeting, ja, bin ich eh ein großer Freund von, verschiedene Punkte einfach mal mit reinnehmen, die man pauschal immer in jedem Team-Meeting abfragt. Vielleicht kommen sie gar nicht zum Tragen, weil man sagt, nee, es ist gar nicht relevant. Aber sie werden nicht vergessen, weil irgendwann gibt es den Moment, wo es halt relevant ist. Dann hat man auf einmal 3, 4 Kündigungen gehabt, aber keiner hat irgendwie dran gedacht. Die ärgern sich alle darüber, haben total viel zu tun, weil jetzt die Aufgaben mehr wurden, weil ja jetzt Leute weg sind. Ja, und dann geht das irgendwie unter, sich genau anzugucken, warum haben die uns denn verlassen? Was hätten wir denn besser machen können? Da gibt es ja tolle Tools, ja, von verschiedenen Anbietern, also ich denke sicherlich Hauf hat da ein sehr, sehr gutes System auch. Habe ich aber selbst noch nicht genutzt. Ne? Ich kann mir nur vorstellen, gerade in dem Personalbereich haben die immer sehr, sehr gute Lösungen auch für diese Themen. Aber wenn sie nicht genutzt werden, dann bringt es halt auch nicht. Ne? Das ist halt immer so, geilste Tool, geilste Funktion, geilste Statistik, wenn sich die keiner anguckt und keiner danach daran reagiert drauf, dann bringt es halt wenig. Und wenn du mich so fragst, ich habe immer schon viel geguckt nach den Zahlen, aber bin häufig auch daran gescheitert, dass diese Zahlen einfach nicht gepflegt wurden. Das wurde kurzfristig gemacht, dann war 1, 2 Monate wieder der Fokus da drauf und dann ist das wieder so ein bisschen eingeschlafen und dann kannst du halt nicht skalieren. Du musst halt wissen, okay, wo sind die Stellschrauben, wo kann ich dran drehen, um Dinge zu verbessern? Und das ist so mein, ich weiß nicht, wie ist denn deine Erfahrung? Patrick, was habt ihr schon mal eingesetzt und kannst du von ähnlichen Erfahrungen berichten wie ich oder habt ihr das wesentlich professioneller gelöst?
Also ich muss jetzt gerade an eine Sache denken, die mir halt direkt da in den Sinn kommt und die, glaube ich, auch für jedes Unternehmen sehr, sehr wichtig ist, nämlich die Time to Hire. Man hat offene Stellen und weiß eigentlich gar nicht oder man sucht vielleicht auch eine Nachfolge für jemand im Unternehmen. Entweder passt die Performance nicht, aus Altersgründen, wie auch immer, krankheitsbedingt, Mutterschutz. Es gibt ja ganz, ganz viele Themen. Und dann muss man sich ja auch irgendwann mal fragen, wann fange ich denn mal an, diese Stelle nachzubesetzen? Und dann ist so eine Time to Hire natürlich sehr, sehr existenziell, weil ich muss ja ganz genau wissen, wann fange ich denn mit diesem Bewerbungsprozess an? Und wenn ich diese Zahl nicht kenne, wie lange ich denn überhaupt für diese Stellenbesetzung benötige, ist es natürlich einfach ein Bauchgefühl. So, und das ist ja eigentlich genau der Punkt, worauf wir hinaus wollen hier in der Folge, dass wir halt so ein bisschen wegkommen im HR vom Bauchgefühlen, sondern halt eher zahlenbasiert agieren wollen. Und ich glaube, jeder aus dem Personalbereich, jede Führungskraft, auch Geschäftsführer oder Unternehmer kann jetzt gerade nachvollziehen, was ich meine. Ich habe so ein Bauchgefühl, denke, ja, in 4 Wochen habe ich so eine Stelle besetzt, was schon sportlich ist heutzutage. Dann muss man sagen, ist das ein Bauchgefühl? Es ist halt überhaupt nicht an Zahlen angelehnt. Und wenn man diese Zahlen sich halt mal angucken würde, die letzten 2 Jahre, weil man die Zahlen halt auch erfasst hat, ne? Daniel hat da natürlich eben auch einen wichtigen Punkt angesprochen, man muss die Zahlen und Daten natürlich auch pflegen, dann würde man vielleicht erkennen, dass es halt eher 6 bis 8 Wochen sind, dass man so eine Position halt besetzt. Und dann hat man halt im schlimmsten Fall ja eine Zeit, die man überbrücken muss. Vielleicht auch gar nicht überbrücken kann. Dann ein anderes Thema, was ja auch häufig in der Zeitarbeit ein Thema war, Bewerberqualität. So, in der Zeitarbeit haben wir häufig Aufträge von Unternehmen bekommen, die haben eine Stellenanforderung. Und wir als Zeitarbeitsunternehmen haben dann die Bewerber dafür gesucht. So, aber Matching dafür, also KI kann da ja jetzt heutzutage schon relativ viel. Aber das ist ja auch, also wenn wir das mal ganz klar betrachten, ist KI ja auch zahlenbasiert. Also wir haben Scoring für die Stelle und Matching für den Kandidaten. Und inwieweit passt dann diese Bewerberqualität dann auch auf die ausgeschriebene Stelle. Und das kann uns halt auch in der Praxis super viel Arbeit erleichtern, natürlich auch viel, viel schneller agieren. Und man hat es wirklich halt nicht nur mit dem Bauchgefühl fixiert, also wo man sagt, ja, das, da habe ich noch einen Bewerber im Hinterkopf, das denke ich passt ganz gut. Das sind Gefühle, Emotionen. Das ist häufig gar nicht so sachlich begründet. Und dann schaut man sich den Lebenslauf an und denkt sich, ach, habe ich irgendwie was ganz anderes im Kopf. Hätte jetzt im ersten Moment gedacht, ja, das passt. Das sind genau so Zahlen, die man halt analysieren kann, die man bewerten kann und die es halt dem HR halt auch vereinfachen soll, in der Praxis halt die Tätigkeit auszuüben und natürlich auch die Qualität der HR-Arbeit natürlich auch weiter nach oben ziehen soll. Und das ist natürlich nicht einfach. Und Daniel, du hast den wichtigsten Punkt dazu schon genannt. Es ist halt wichtig, diese Daten zu sammeln, die Daten zu pflegen. Weil wenn das alles nicht passiert und das auch nicht automatisiert funktionieren kann, ja, also mit Fragezeichen versehen, aber dann muss man natürlich einfach diese Daten pflegen. Und wenn das nicht geschieht, kann die Auswertung so toll sein, wie sie mag. Sie ist halt dann falsch. Und da muss man natürlich dann auch sagen, das ist ein großer Nachteil des Ganzen. Aber grundsätzlich kann es einem natürlich schon ein Stück weit weiterhelfen. Und man sollte halt auch sich seine eigenen Prozesse einfach anschauen und schauen, wo hat man vielleicht auch fehlende Kompetenzen und wo kann man solche Tools vielleicht halt dann auch direkter einsetzen. Weil nicht jede Personalabteilung ist halt in der gleichen Qualifikationsgruppe. Vielleicht hat man auch Personalabteilungen, die vielleicht im Recruiting echt stark sind, aber in der Administration vielleicht noch so ein bisschen Schwierigkeiten hat. Also da kann man ja dann auch ganz viele Tools am Markt sich mal anschauen. Ich bin mir ganz sicher, also wir kennen da ganz bestimmt nicht alle, aber so große Tools wie Personio, dass Personio schon sehr zahlenbasiert arbeiten kann und auch super viele Auswertungsmöglichkeiten gibt. Von daher, es gibt am Markt ganz viele Tools. Ich weiß nicht, Daniel, kennst du vielleicht auch schon ein Tool, was wir da den Zuhörern empfehlen können, um halt gerade so eine evidenzbasierte Datenverarbeitung auch in der Praxis umzusetzen?
Ich kenne natürlich ganz viele Lösungen, speziell für den Zeitarbeitsmarkt. Ich habe ja vorhin schon mal Haufe genannt. Die haben sicherlich auch dann noch eine Lösung. Personio ist auch ein großer Player, der auch außerhalb der Zeitarbeit recht bekannt ist. Ja, bei uns gibt es Talent 360, die halt so Bewerbermanagement, ne? Also eine Software, die sich mit Bewerbermanagement beschäftigt. Und Talent 360 hat da natürlich sehr, sehr viele gute Auswertungen. Das weiß ich, aber die haben eine spezielle Branchenlösung. Ja, und ich denke, der ein oder andere braucht halt speziellere Sachen. Allerdings natürlich mittlerweile mit KI bauen auch viele gerade ihre eigenen Tools und gucken, weil das Thema ist ja immer auch da, Schnittstelle, dass die miteinander verzahnt sind, diese einzelnen Tools. Und das ist halt immer so die Herausforderung, damit man nicht doppelt eingeben muss oder irgendwelche Fehler passieren. Ist natürlich wünschenswert, dass man eine Schnittstelle hat, obwohl die KI-Agents ja mittlerweile vielleicht sogar die Schnittstelle so ein bisschen überbrücken, aber es kann eigentlich nicht, also eine Schnittstelle wird immer besser funktionieren, als wenn ich einen KI-Agent habe, der das quasi da eingibt parallel und dort auch die Eingaben dann übernimmt. Der macht ja quasi so, wie auf einem Bildschirm, ne, können die Tools ja das mittlerweile, dass er quasi 1:1 die Eingabe macht, wie wir das sonst machen würden, ohne dass er eine Schnittstelle braucht, aber da sind wir uns natürlich einig, bei einer Schnittstelle kann am wenigsten passieren. Man muss halt gucken, dass die Daten auch da richtig sind, dass die richtigen Felder abgelesen werden. Ne? Ich habe ja erzählt, dass mein Vater da EDI gemacht hat. Da war ja genau dieses Mapping, ne, zu gucken, was ist in Feld 1. Aha, da ist die Auftragsnummer, da muss die in dem anderen System in Feld 2, auch da muss die Auftragsnummer dann aus Feld 1 dann wieder da rein. Und da muss man halt da prüfen, stimmt das nicht. Das ist natürlich immer so, die Schnittstellen ist Thema, ist echt immer eine ziemliche Herausforderung. Aber Softwarelösungen gibt es, aber wir haben nochmal, ich wiederhole es gerne nochmal, ihr müsst auch die Daten pflegen. Es bringt wenig, einfach nur durchzugehen und sagen, ach ja, den Kandidaten, und dann halte ich das nicht so nach und trage das nicht so ein, oder ich trage das dann nach, ne? Dann stimmen vielleicht die Daten auch nicht mehr, ne? Also ich muss da schon einfach gucken, okay, wann kam der Kandidat, wie viele sind gekommen, wie viele sind dann eingestellt worden. Da habe ich dann auch nachher Daten, die dann auch messbar sind. Und ich muss auch über einen längeren Zeitraum machen. Es bringt nichts, das mal eine Woche zu machen. sondern ich muss dauerhafter dranbleiben. Dann habe ich einen Blick drauf, wie war letztes Jahr, wie war letztes Quartal, wie ist dieses Quartal, wie entwickelt sich das, ja. Und dann kann ich auch Trends erkennen und kann auf Trends auch reagieren, ja, wenn Dinge passieren. Na, wir haben in der Zeitarbeitsfirma, hatten wir ja dann jeden Monat, haben wir unsere BWA bekommen. Und da konnte ich natürlich dann auch erkennen, okay, oh, da ist die Unproduktivität hochgegangen, da haben wir AZK höher gehabt, da haben wir weniger Umsatz gehabt. Es war auch mal ein bisschen zeitversetzt, aber damit konnte man dann auch arbeiten und dann reagieren und seine Maßnahmen auch daran ableiten. Und deshalb müsst ihr also euch mit den Zahlen beschäftigen, gerade wer mehrere Standorte hat, kann natürlich da auch Trends erkennen. Ne, und auch von anderen lernen. Ne? Wer macht denn was besser? Und dann mal nachfragen, warum ist es denn bei euch so? Warum habt ihr da signifikant bessere Zahlen, als wir das jetzt zum Beispiel haben? Ja? Und ne, dann auch als jemand, der bessere Zahlen hat, auch dann gerne unterstützen bei den anderen und sagen, hör mal zu, wir machen das so und so. Weil, sind wir mal ehrlich, die Leute, die meist gute Zahlen haben, die wissen gar nicht so richtig, warum. Die machen das, ist alles gut. Die haben sich da mal Gedanken gemacht. Und dann ist es für die einfach normal. Die können gar nicht nachvollziehen, dass andere irgendwie schlechtere Zahlen haben und andere Werte, weil die das ja nur von sich aus kennen. Ne? Wie sollen sie denn wissen, wie die anderen arbeiten? Außerdem, wer beschäftigt sich mit dem, was der Nachbar macht? Ja, interessiert einen ja häufig nicht. Aber gerade in der Firma kann man halt von solchen Leuten sehr gut lernen. Und da merke ich halt auch immer, dass auf den Netzwerkveranstaltungen da auch gerade die Zeitarbeitsbranche gerne auch ihr Feedback teilt und ihre Erfahrungswerte auch teilt. Und das muss halt in den HR-Abteilungen auch mehr rein, dass sie untereinander auch einfach mal gucken und Erfahrungswerte teilen, Ideen geben, Verbesserungen und einfach mal offen mit der ganzen Sache umgehen, weil das tut der ganzen Branche gut, ja. Und wenn ich da mal einen Tipp bekommen habe, kriege ich vielleicht beim nächsten Mal auch einen Tipp und werde dann auch in einem anderen Bereich dann vielleicht auch besser. Ja, und so muss es halt auch sein. Ein reger Austausch sollte da stattfinden. Das zum Thema Software und was man da nutzen kann.
Ja, also vielleicht noch so ein, zwei Sachen zu oder Themenbereiche für die Implementierung, worauf man vielleicht achten sollte, wenn man datenbasierte Themen halt auch angehen möchte. Also man sollte sich auf jeden Fall eine ganz klare Zielsetzung machen. Was möchte ich denn überhaupt mit den Daten erreichen? Also die Definition einer ganz klaren Fragestellung. Dann was halt auch sehr, sehr wichtig oder was das ganze Thema vielleicht auch einfacher macht, gerade für die HR-Kollegen, interdisziplinare Teams, also eine Zusammenarbeit zwischen den HR-Experten und mit IT-Spezialisten aus dem Unternehmen oder halt externen, da wird es genau bestimmt auch zahlreiche Unternehmen, Beratungsunternehmen geben, die da auch zu beraten, aber häufig haben ja auch Unternehmen eigene IT-Spezialisten, dass man da halt auch die Daten intern im Unternehmen dann besser sammelt und dann halt im Austausch zwischen HR und IT dann halt auch einfach besser zusammenarbeitet und dann natürlich auch das Training der HR-Mitarbeiter im Umgang mit Daten und die Förderung einer datenaffinen Kultur, weil es ist natürlich auch, das ist natürlich auf der einen Seite so ein bisschen Risiko und Herausforderung, dass man so die Vorbehalte gegenüber datengetriebenen Entscheidungen überwindet. Weil klar, so aufs Bauchgefühl, das stellen wir irgendwie nicht so richtig in Frage. Ja, wir denken, wir haben da die richtige Entscheidung, aber wenn Daten uns die Entscheidung abnehmen, muss man sich natürlich hier und da auch mal vielleicht überwinden, diese Entscheidung dann auch zu treffen. Und da muss man halt einfach die HR-Mitarbeiter dann auch so ein bisschen hin trainieren, dass die halt diese datenaffine Kultur dann halt auch mit übernehmen und auch implementieren, weil es ist halt einfach ein Werkzeug, was sie dann halt einsetzen können für ihre Arbeit. Und ganz wichtig ist dann aber natürlich auch eine ganz offene Kommunikation, ganz viel Transparenz über die Ziele und die Methoden der People Analytics, gegenüber der Belegschaft. Und das ist halt immer, wenn man neue Tools einführt, wenn man neue Themenbereiche einführt ins Unternehmen, muss man natürlich klar und offen darüber kommunizieren, Transparenz schaffen, weil so kann nur die Akzeptanz dann halt auch gelingen im Unternehmen. Und genau, das denke ich, ist jetzt so mehr oder weniger auch der Abschluss. Oder Daniel, hast du noch irgendwas, was du da abschließend mit reinbringen möchtest?
Ja, wir haben ja noch zwei Profis, wir kennen die Spielregeln, ne? Wir haben lange nicht mehr über Fußball gesprochen.
Da hast du recht.
Und jetzt kann man ja mal sagen, bei dir gab es ja am Wochenende was Positives zu vermelden. Und bei mir, wir haben ein gutes Spiel gesehen, aber die Punkte fehlen leider. Mhm. Da auch datenbasiert, gab es letztens eine KI-Statistik, laut der würden wir auf einem Relegationsplatz landen. Und ich glaube, die KI wurde auch mal bei euch irgendwie vor ein paar Spieltagen auch mal gefragt, ob ihr noch die internationalen Plätze erreicht, mit wie viel Prozent. Ja, wie siehst du denn den Trend gerade, Patrick? Stimmt dich das positiv oder ist das eine Schwalbe macht noch keinen Frühling? Oder wie siehst du das aktuell, die Entwicklung deines Vereins, der BVB?
Also ich kenne diese KI-gestützte Datenlage nicht, deswegen kann ich jetzt frei darüber sprechen. Also ja, der Sieg gestern hat gut getan, gerade gegen Mainz, die ja bis dato eine echt Bombensaison hingelegt haben, ist ein 3-1 natürlich top, kann man gar nicht meckern. Aber ich bin tatsächlich noch so ein bisschen verhalten, weil wir häufig jetzt diese Saison Spiele gesehen haben, die gut waren vom BVB und das nächste Spiel dann absoluter Mist war, um es mal ein bisschen netter zu formulieren. Und deswegen, wenn das jetzt so über 3-4 Spiele Kontinuität hat, dann bin ich da voll und ganz überzeugt, dass man das auch bis ans Ende der Saison mittragen kann. Aber es kommen natürlich jetzt auch noch ein paar Gegner für Dortmund, die natürlich jetzt auch nicht ganz einfach sind. Das nächste Spiel ist gegen Freiburg und dann kommen auch schon die Bayern. Ja, also so eine Leistung wie vom Wochenende muss man jetzt mitnehmen, um dann halt auch solche Spiele dann irgendwie, ja, nicht komplett zu versagen, aber ich bin halt durch und durch BVB-Fan und ja, wenn der BVB gewinnt, geht's mir gut, ne? Keine Frage.
Ja, dann kannst du dir vorstellen, wie ich mich jetzt gerade fühle. Obwohl das Spiel auch ordentlich war, auch 3-1, wir allerdings verloren haben. Ein paar Schiedsrichterentscheidungen, aber kann man so und so sehen, das ist halt immer, ne? Ich habe natürlich eine blau-weiße Brille auf und sehe das natürlich ein bisschen anders, aber so grundsätzlich macht derzeit der VfL schon beim Zuschauen Spaß. Man merkt so, hat sich seit Dieter Hecking echt viel getan. Wir haben jetzt einen neuen Sportvorstand verpflichtet. Gar nicht. Ja, nochmal, muss ich gerade parallel mal gucken. Den kennt man schon in der Bundesliga. Hätte mir den Schmadtke ganz gern gewünscht, aber ist jetzt der Dirk Duffner geworden. Ja, muss man mal sehen. Habe ich keine Meinung zu. Gucken wir mal. Generell, die Position war wichtig zu besetzen. Die ist jetzt besetzt. Es soll noch jemand jetzt auch noch zur Unterstützung da kommen, den man auch noch verpflichten will. Ja, die haben mit Dieter Hecking noch 2 Jahre verlängert, allerdings nur bei Klassenerhalt. Aber ich bin eigentlich ganz zuversichtlich. Wir haben jetzt natürlich ein schweres Programm gehabt. Ich glaube, jetzt kommt nochmal Stuttgart und dann kommen etwas vermeintlich leichtere Gegner, gegen die man dann punkten soll. Wir haben auch auswärts gespielt. Ich glaube, wenn wir im heimischen Stadion gewesen wären und vielleicht sogar den Elfmeter bekommen hätten, am Anfang, wo ich da auch so denke, ja, der hat nicht durchgezogen. Ne? Das ist auch geil, so eine Aussage, der fliegt da durch den Strafraum, ja, trifft ihn, aber er hat nicht durchgezogen. Ich weiß nicht, so mein Gerechtigkeitsgefühl sagt, also da hätte sich keiner beschweren können, wenn die dafür einen Elfmeter bekommen hätten, die Leverkusener, ne, gegen sich. Und ob der dann drin ist, weiß man auch noch nicht so, ne? Aber ist halt auch eine andere Entwicklung. Hätte es 1-0 gestanden, so machen wir 1-0 im Hintertreffen, haben dann zur Halbzeit 1-1 noch geholt, ein schönes Tor. Soweit ganz gut. Und wenn wir irgendwann dann aufmachen müssen, du willst ja das Ding auch gewinnen, dann kriegst du halt, dann fängst du den dann mal an Konter. Also man hat schon gesehen, die haben natürlich auch Qualität. Aber die haben zum Beispiel nicht rotiert. Also da war wirklich fast 1-1 der Kader, wie der auch international unterwegs war. Nicht so wie das Bayern München da gemacht hat, wo wir dann auf einmal gewonnen haben. Ja, aber eine Schwalbe macht noch keinen Frühling. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir da eine gute Entwicklung sehen. Und die Punkte müssen wir jetzt am Ende der Saison halt holen. Ich sehe die Chancen, die sind da. Konkurrenz hat mitgepunktet. So ist es halt. Und diese KI-Tabelle fand ich ganz witzig, ne, die ja alle möglichen Dinge da berücksichtigt hat. Ich glaube schon, dass das näher dran ist, als wenn ich jetzt tippen würde, weil ich habe natürlich die blau-weiße Brille auf. Wenn ich gegen Bochum tippe, dann ist das mal ein Unentschieden. Und da merkt man schon, wie unrealistisch das Ganze bei mir dann ist. Und ja, Fußball ist halt so, ne, Emotionssport. Aber ich war jetzt nicht so hochgradig geknickt. Ich habe ein ordentliches Fußballspiel gesehen. Und man kann, glaube ich, gegen Bayern Leverkusen kann man verlieren. Und ja, bei euch freut es mich auch, dass Ruhe halt wieder ein bisschen eingekehrt ist. Immer so ein Sieg bringt ja auch Ruhe, weil wenn er jetzt auch nochmal wieder verloren hätte, glaube ich, wäre es sehr, sehr ungemütlich geworden. Und ja, jetzt müssen wir mal gucken. Schwere Aufgaben stehen vor euch bevor, aber mittlerweile sieht man ja, jeder kann gegen jeden gewinnen. Freiburg hat 7 Spiele in Folge nicht mehr verloren und jetzt spielen die dann auf einmal, gegen wen haben die, gegen Heidenheim oder gegen wen hatten sie, glaube ich. Auf jeden Fall haben die gewonnen. Also Freiburg hat verloren und gegen Union Berlin habe ich, glaube ich, gespielt, ja, genau. Ne? 2-1.
Ja, ich meine auch.
Ja, und auf einmal, ne, das ist halt so, das ist halt Fußball, ne? Also 2 Profis, ne, wir kennen die Spielregeln, wollte ich mal ein bisschen mit reinbringen, dass wir auch diesen Fußballcharakter noch dabei haben. Und es passt ja auch dazu, datenbasiert, ne? Kenne deine Zahlen. Und absolut. Da fiel mir da diese Statistik ein. Okay, ja, Patrick, haben wir alles schon erwähnt, gesagt?
Ne? Ja, wir können noch einen
Ausblick geben. Erfasst eure Daten, wertet sie aus.
Genau, wir können noch einen Ausblick geben auf die nächste Folge. Da wird es dann um Coworking Space gehen. Da haben wir auch Meinungen zu und ich denke, das ist auch gerade für HRler nochmal ein wichtiger Punkt, den man da mal mit berücksichtigen kann. Und genau, das ist dann so der Ausblick in die nächste Folge Coworking Spaces.
Gerade für Wachstum, ne? Auch eine alternative Option. Okay, gut, wir sind raus. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Teilen, abonnieren, nicht vergessen, Kommentare, schreibt uns, wie ihr es findet. Wir suchen auch die ersten Interviewgäste, ne? Auch da, ne? Wollen wir mal gucken, wer sich da auch meldet. Gerne. Wer gerne mal Gast im Podcast, der Personalgespräch-Podcast sein möchte, einfach mal gerne melden. Ne?
Ja.
Okay, bis bald. Ciao, Patrick.
Ciao.